Ein ganz bedeutsamer Text. Ich werde heute Morgen nur ein paar Dinge wieder herausgreifen, weil das ist so viel in diesem Abschnitt. Mich besonders auf die Verse 1 bis 6 und dann 14 bis 16 konzentrieren und nicht mal das alles. Ich möchte nur sagen, dass ich schon ein bisschen Kontakt bekommen habe mit einigen von euch und gute Gespräche gehabt habe. Und so ein bisschen hineinsehen, das einzelne Leben und dieses Verbundensein, das ist dann besonders schwierig, dann wieder auf Wiedersehen zu sagen. Ich bin so ein Typ, der mag vielleicht gar nicht so anfangen mit diesem Kennenlernen, weil das ist dann schmerzlicher, nachher wieder getrennte Wege gehen zu müssen. Aber so ist es halt, wenn wir mit Herzen leben, dann ist auch der Schmerz größer. Aber das ist eine gute Sache, dass wir hier schon ein Stück Gemeinschaft erleben zusammen und dass ich auch persönlich schon Kontakt mit einigen von euch gefunden habe. Und heute Morgen geht es also tatsächlich um dieses Thema der Gemeinschaft. Es ist also erstaunlich, was Markus uns hier heute Morgen schon vorgetragen hat. Eigentlich sind das noch so ein paar Anmerkungen, die ich jetzt noch geben werde zu dem, was er schon so ausgezeichnet und sehr kompakt präsentiert hat. Gott beruft uns zur Gemeinschaft. Das ist vielleicht eine Art, wie wir diesen Text zusammenfassen können. Aber zur Einführung möchte ich einfach mal spontan eure Reaktion hören. Überlegt nicht viel. Denkt nicht viel, sondern reagiert einfach auf diese Optionen, die ich euch gebe und wartet erstmal ab, die drei Optionen, die ich euch gebe und dann einfach durch Handzeichen Option 1, Option 2 und 3. Ich möchte einfach mal sehen, wo ihr so seid. Ganz spontan, also nicht viel überlegen, keine Auslegung hier, was denkt ihr so? Option 1. Ich fühle mich besonders wohl in der Kirche oder Gemeinde, mit Struktur, Predigt, Liturgie, Tradition und Chorgesang. Option 2. Ich fühle mich besonders wohl in der Gemeinschaft von ein paar Freunden. Wir lesen die Bibel, üben persönliche Liebe in Gemeinschaft miteinander, wir vertrauen einander, wir beten, wir reden miteinander und helfen Bedürftigen. Option 3. Ich fühle mich besonders wohl, wenn ich Jesus persönlich nachfolge. Im stillen Gebet, in Schriftmeditation, in Einzelgesprächen. Also, mal sehen, ob das hier klappt mit so vielen. Option 1. Aha. Also ich muss hier dann ganz subjektiv euch das rückmelden, was ich so sehe hier. Option 2. Also es ist überwältigend. Option 3. Ah ja, es gibt doch ein paar Introvertierte unter uns hier. Dazu zähle ich mich auch. Also das war unüberwältigend. Das ist also schon beachtlich für so viele unter uns. Option 2 war vielleicht, also ich würde schätzen 80%. Option 1 vielleicht 15%. Wie viel haben wir jetzt noch übrig? Der Rest war also Option 3. Also ich hatte so erwartet, dass die Option 2 doch die dominante sein würde, aber so stark, das ist also unwahrscheinlich. Ja, also bevor wir uns hier ins Haar bekommen und dann so die Fraktionen bilden und da hinten uns irgendwie verziehen, also die unterschiedlichen Meinungen uns trennen, müssen wir erstmal fragen, was sagt eigentlich Paulus zu uns in diesem wunderbaren Zeugnis? Es ist ja ein Zeugnis, das Paulus uns hier gibt. Zeugnis der Ziele, der Absichten, der Mission Gottes. Und ich werde am Schluss vielleicht noch mal kurz auf dieses Thema zurückkommen, das wir hier so angeschnitten haben. Aber zunächst einmal die Frage, worum geht es eigentlich Gott? Wir haben gestern schon und vorgestern kurz angesprochen, die Tatsache, dass Gott eine Absicht verfolgt mit seiner Schöpfung und besonders mit der Absicht, zurückzuholen, Menschen wieder mit sich selbst zu versöhnen. Und so wäre die Kernaussage für mich, für diesen Abschnitt hier, besonders Epheser 1 bis 6 und dann 14 bis 16, Gott beruft dich und mich zur Gemeinschaft, damit wir nicht mehr herumirren, sondern wachsen. Ich wiederhole das nochmal. Gott beruft uns zur Gemeinschaft, damit wir nicht mehr herumirren, sondern wachsen. Und jetzt ist eben ganz wichtig, dass wir hier mit Markus schon, ich werde also öfters darauf zurückkommen, Markus, vielen Dank, es ist eine Perspektive Gottes, die wir hier beobachten, der wir hier nachgehen. Es geht also gar nicht darum, wo wir uns wohlfühlen zunächst, was wir gerne haben, sondern es geht zentral um die Frage, was denkt sich Gott? Und das Wichtige ist, dass wir gestern uns überlegt haben, wie Gott uns mit sich selbst versöhnt, durch seine Gnade, durch seine Liebe, dass er uns persönlich nachgeht. Aber das hat immer ein gemeinschaftliches Ziel. Wir könnten beinahe sagen, das Resultat des Sündenfalls, die Konsequenz dessen, ist das Wachsen von Barrieren, von Distanz. Eine Entfremdung zu Gott, eine Entfremdung zum Nächsten und eine Entfremdung uns selbst gegenüber. Und so ist dieser Kernbegriff hier am Anfang, der Kernbegriff der Berufung, ein ganz wichtiges Signal, dass wir hier diese Perspektive von Gott sehen. Er hat mich berufen. Das ist keine Aussage des Stolzes, sondern es ist eine sehr demütigende Aussage. Ich bin nicht derjenige, der hier nun Gemeinde baut, der Ziele verfolgt, der Missionsziele verfolgt, der die Sache Gottes verfolgt, sondern ich bin hörig geworden auf die Absicht Gottes, was er sich denkt. Und die Denklinie, die Absichtsziele Gottes sind von einer Entfremdung, von einer Trennung hin zur Versöhnung, zur Gemeinschaft. Das heißt, wer berufen ist, der sagt nicht mehr, ich mache meine Sache, sondern ich bin nun Diener der Sache Gottes. Und so wäre eine mögliche Beschreibung, nicht so sehr Definition, aber Beschreibung von Berufung, dass als Befreite oder auch als Erlöste von gottesfeindlichen Bindungen sind wir dazu bestimmt, in Gemeinschaft miteinander auf Gott hinzuleben. Nochmal, als Befreite oder als Erlöste von gottesfeindlichen Bindungen sind wir dazu bestimmt, in Gemeinschaft miteinander auf Gott hinzuleben. Nun ist es sicher, dass der eine oder andere oder die eine oder andere unter uns noch nicht so recht weiß, was nach dem Studium kommen soll. Welcher Beruf ist die Studienrichtung, die ich gewählt habe, wirklich das, wozu ich mich berufen fühle und so weiter? Ehe, ja oder nein? Große Fragen sind momentan im Zentrum von eurem Leben. Davon gehe ich mal aus. Also als ich mich gestern nochmal so versucht habe, hineinzuversetzen in eure Situation, zwischen 20 und 30 war das ganz schwierig für mich persönlich. Diese Frage, die Berufsfrage, die Studienfrage, Beziehungen und so weiter, da ist so viel ungeklärt. Und da denke ich, da ist es also wirklich eine gute Nachricht, wenn wir sagen können, heute, an diesem Karsamstag, hat jeder von uns, jede von uns, der oder die Gott nachfolgt, eine ganz sichere Grundberufung. Das steht schon fest. Das Wichtigste ist bereits geklärt. Natürlich, wenn ich mich da jetzt hineinversetze, als ich so 23, 24 war und jemand hätte mir das gesagt, also ich stelle mir mal vor, ich sitze jetzt hier und höre mich, das Wichtigste ist schon geklärt, dann würde ich sagen, na, das klingt gut, das ist ganz toll, aber das ist so ein bisschen weltfremd. Das hat noch nichts mit meinen Problemen zu tun. Das klingt noch so ein bisschen nach frommer Predigt. Und deshalb werde ich versuchen, in Vertrauen auf Gottes Geist versuchen, das ein bisschen zu klären, dass es tatsächlich wahr ist. Auch wenn das etwas weltfremd klingt, dass wir als Nachfolger Jesu dazu bestimmt sind, als Person, als Einzelperson und dann in Gemeinschaft miteinander in Liebe, in Demut, in einander ertragen, in Gemeinsamkeit zu wachsen. Und jetzt kann ich natürlich wieder von meinem Stuhl aufstehen und zurückkommen hier und sagen, jetzt bin ich 56, bald 57. Ich sehe, dass das tatsächlich radikal, zentral wichtig ist. Jetzt hat sich bei mir die Berufsfrage so ziemlich geklärt. Ich bin 34 Jahre verheiratet, habe einen 31-jährigen Sohn jeweils und eine 24-jährige Tochter, die verheiratet ist. Das hat sich so ein bisschen geklärt. Also diese brennenden Fragen, die ihr jetzt momentan, die haben sich ein bisschen geklärt. Und diese zentrale Aussage, diese Grundberufung, die hat sich bewahrheitet. Ich sehe, das ist immer noch das Zentrale in meiner Ehe, Beruf, meinen Beziehungen. Diese Grundberufung, zu der muss ich eigentlich viel stärker zurückkommen. Ich habe Zeit verschwendet mit meinem Bemühen um die anderen Dinge in meinem Leben. Was ist diese Grundberufung? Ist, dass wir zu einer relationalen Grundbestimmung hier sind. Diese Beziehung, dieses Leben mit Gott wachsen zu lassen, dass ich eben ganz konkret in Gemeinschaft, Gemeinsamkeit miteinander manifestiert. Das ist keine Idee, das ist keine persönliche, individuelle Gott-und-ich-Sache, sondern wenn wir berufen sind, dann gehören wir zur Sache Gottes und die Sache Gottes, die zielt auf ein Miteinander, ein Reduzieren, ein Überwinden der Trennungen, der Barrieren, die wir als Einzelpersonen empfinden und haben. Relational, das ist eigentlich nicht so eine Sache, die mir so natürlich von der Zunge fließt, vom Herzen kommt. Das ist ein Stück Zeugnis dessen, was Gott in meinem Leben durch meine Ehe mit meiner Frau Susanne gewirkt hat. Sie hat mich immer wieder daran erinnert, es geht eigentlich um Beziehungen, Hans. Es geht nicht so sehr um deine Absichten und Ziele, um Termine. Manchmal sagt sie, ich bin ein bisschen zu deutsch. Das ist also eine ziemlich harte Sache, wenn sie mir das sagt. Und das soll relational unsere Beziehung miteinander, hör doch mal auf mich, höre auf Gott. Sieh, dass diese Beziehungen wachsen mit deinen jetzt erwachsenen Söhnen und mit deiner Tochter und deinem Schwiegersohn aus der Pfalz. Es ist also ein zuerst und dann, dieses Relationale als Zentrum. Und da ist dann dieser Text, den Markus schon erwähnt hat, so wichtig. Suchet zuerst das Reich Gottes, also die Absichten Gottes und seine Gerechtigkeit, also die Gerechtigkeit Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, dass ich hier jetzt so schön was sagen kann euch. Also hört mal, die Berufsfrage, nicht so wichtig. Heiraten, wartet mal, das ist gar nicht so brenzlig. Ihr guckt hier vielleicht rum momentan, aber das ist gar nicht so wichtig. Was wirklich wichtig ist, ist dieser Text. Das ist Existenzgründung. Natürlich soll daraus alles wachsen. Wir sollen tatsächlich zu Zeugen werden in unseren Disziplinen, in unseren Fachfächern, in unseren Fachbereichen, unserer Berufung und so weiter. Aber diese Angelegenheiten, die uns so primär am Herzen liegen, das sind eigentlich lediglich Ausdruck dieser Grundberufung, dieser Grundlage, dieses Fundaments. Und da hat Markus schon gut erwähnt, wie das eigentlich aussehen kann in den eigenen einzelnen Bereichen, und da will ich jetzt gar nicht so drauf raus. Nur das eine, nun auch als Experiment. Wenn diese Grundberufung stimmt, und die stimmt, das ist Gottes Selbstoffenbarung für uns, dann heißt es als Naturwissenschaftler, als Lehrer, als Jurist, als Mediziner, Sozialarbeiter, von dieser Grundberufung aus Zeugen zu werden. Und da möchte ich euch einfach mal aufrufen hier, eure Anliegen, eure Studienbereiche einfach mal so in den Saal zu rufen. Aber das ist dann schon ein Stück Bekenntnis. Das ist nicht meine Identität, ich studiere Medizin, sondern ich bin zu dieser Grundberufung bestimmt, und wir werden uns dann noch ein bisschen mehr Gedanken machen, wie das eigentlich aussieht, diese Grundberufung. Und das soll sich dann etwa in einer zukünftigen Ehe und in meinem Beruf ausdrücken. Das soll konkret werden. Also zu Ehren Gottes war es, Theologe, sogar Theologe, das ist ganz toll, ja. Zu Ehren Gottes, Maschinenbau. Ist es nicht ein bisschen eigenartig? Wir reden hier über die Sachen Gottes und dann Maschinenbau. Aber das ist ja genau das. Das ist diese Grundberufung, die sich dann in diesem Bereich in ganz komplizierter Art und Weise manifestiert. Und ich bin gar nicht kompetent, da jetzt diese Beziehung herzustellen. Das ist nämlich eine ganz komplizierte Sache. Ja. Noch ein paar. Also ich verstehe es nicht mehr, aber ihr hört's. Und das ist ein Bekenntnis, das ihr hier ablegt. Nicht eine Selbstdarstellung, sondern ihr sagt das jetzt so, diese Dinge, die ihr genannt habt, zur Ehre Gottes. Auf der Basis eurer Grundberufung, und ich habe schon angedeutet, diese Grundberufung ist individuell, fängt individuell an, fängt in eurem Herzen an, fängt in der Änderung, in der Transformation, in der Erneuerung eures eigenen Lebens an, aber sie hat dieses gemeinschaftliche Ziel. In dieser Grundberufung müssen wir uns noch eines deutlich machen. Wir sind eigentlich ganz kleine Menschen, wenn wir uns einmal betrachten in diesem Universum. Und doch so wertvoll in Gottes Hand, dass er dich und mich beruft. Da gibt es eine schöne alte chassidische Weisheit. Trage in der einen Tasche Sägemehl und in der anderen Gold. Dadurch wirst du daran erinnert, wer du bist, wie Staub und doch sehr wertvoll. Diese Grundberufung, die hat viel mit dieser Doppelseitigkeit zu tun, wer wir eigentlich sind. Und nun sagt Paulus, wir sollen dieser Grundberufung entsprechend leben. Für mich ist das eigentlich ein Nachholen, diese Grundberufung viel stärker in den Blick zu bekommen, viel mehr mich selbst damit zu beschäftigen. Denn Jesus fordert von mir persönlich eine ganz radikale Hingabe an seine Sache. Deshalb habe ich schon mehrmals erwähnt, es ist die Absicht Gottes. Der Epheserbrief ist stärker als viele andere paulinische Briefe und viele andere Teile des Neuen Testamentes so ausgerichtet auf dieses ewige Ziel Gottes. Daraus ergibt sich dann unsere Lebensaufgabe. Und nun möchte ich einfach auf diese Aussagen bei Paulus eingehen, diese Auswirkungen hier, und auf diese vier Punkte eingehen etwas näher. Demut, Geduld, einander in Liebe ertragen und Gott gemeinsam zu teilen, Gott gemeinsam zu haben. Diese vier Konsequenzen dieser Grundberufung. Wer bin ich? Ich bin dazu bestimmt für die Sache Gottes, für die Wege Gottes, als geliebtes Kind, als geliebte Tochter, als geliebter Sohn. Das, was wir gestern ein Stück erarbeitet haben, wird jetzt gemeinschaftlich weitergeführt mittels dieser Auswirkungen. Und nun müssen wir also ganz vorsichtig sein. Es geht hier nun nicht um Tugenden. Es geht hier nur nicht darum zu sagen, gestern haben wir uns überlegt, was Gott getan hat, und heute überlegen wir uns, was du jetzt tun musst. Also demütig sein, geduldig sein, einander in Liebe zu ertragen und Gemeinschaft zu haben. Es ist vielmehr so, dass Gottes Einfluss auf uns Konsequenzen hat. Als Berufene werden wir sozusagen in einen Fluss hineingenommen, in eine Richtung, die sich in Demut, in Geduld, einander in Liebe ertragen und gemeinsam zu teilen, manifestiert. Es sind Folgen. Das Gesunden in Gott ist ansteckend. Es hat Konsequenzen für unser Leben. Und ich glaube, diesen Schritt, den wir gerade jetzt vollziehen, der ist ganz unheimlich wichtig. Weil so oft denken wir in dem Schema, was Gott tut und dann was wir tun. Vielmehr ist es anders. Was Gott beginnt und was er nun in uns und durch uns und mit uns weiterverfolgt, nämlich Gemeinschaft. Gemeinschaft mittels dieser Demut, Gemeinschaft mittels dieser Geduld, Gemeinschaft mittels der Tatsache, dass wir lernen, einander zu ertragen, und Gemeinschaft, indem wir Gott gemeinsam haben. Ihr merkt vielleicht, ich versuche den Begriff ein Gott, eine Taufe, ein Herr etwas anders, mehr gemeinschaftlich zu formulieren, was durchaus durch den Text hier vertretbar ist. Es ist also nicht unser Ziel. Ich sage euch heute Morgen nicht, seid demütig, seid geduldig und so weiter, sondern dies ist Teil der Absicht Gottes, denn der Tod Jesu, das Wirken Jesu hat ein Ziel. Wir sind nicht am Ziel angelangt, wenn wir sagen, Herr, hab du Dank, dass du mich erlöst hast. Das ist wie eine Geburt. Und eine Geburt, die will doch zu einem Ziel führen, zu einem Wachsen, zu einem Reifen, zu einem Werden. Also, was ich heute sage, bitte erinnert euch daran, ist nicht eine Aussage, ein Imperativ, ein Ansporn für euch, sondern es ist ein Nachvollziehen der Ziele Gottes, die er mit uns beabsichtigt. Das ist diese Grundberufung, von der wir anfangs gesprochen haben. Nicht unser Ziel, sondern Gottes Ziel. Und nun noch eines, bevor wir hier diese vier Charakteristika kurz ansprechen. Ich denke, dass der ein oder andere durchaus auch als Nachfolger Jesu unter Einsamkeit leidet. Ich denke, wir können das so formulieren. Der Sündenfall und die Tatsache, dass jeder von uns in unserer natürlichen Haltung diesem Sündenfall Recht gibt und in diesen Sündenfall mit einsteigt, der leidet unter Einsamkeit. Einmal die Entfremdung von Gott, dieses von Gott verlassen sein, dieses Warten auf Godot, dann die Entfremdung von uns selbst. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, wozu ich geschaffen bin. Ich habe mich nicht gerne. Ich mag mein Image nicht und so weiter. Und ich kann mit anderen Menschen nicht gut zusammenleben. Ich denke, es ist ein Stück Ehrlichkeit, wenn wir hier in dieser Gemeinschaft, in diesem Fest, das wir zusammen feiern für diese Tage, dass wir trotzdem sagen, wie sieht es aus, wenn wir alleine sind, wenn wir in unserem Studierzimmer sind, wenn wir in unserer Wohngemeinschaft sind. Wo ist dort doch Einsamkeit? Ich muss das selber bekennen. Ich sitze manchmal auf einem Sessel zu Hause oder mache einen Spaziergang. Und dieses Gefühl der Einsamkeit, des Alleinseins, die Spannung, die Herausforderung, wirklich mit einem anderen Menschen persönlich Kontakt zu haben, ist unheimlich schwierig. In einer gewissen Weise sind wir wirklich Inseln, isoliert. Wir leben unser intimstes und persönlichstes, innerstes Leben als getrennte Inseln. Und jetzt kommt dieses Eingreifen Gottes, die Liebe Gottes, die uns erneuert aus dieser Vereinsamung und führt uns hin zu dieser Gemeinschaft, die aber dann auch viel Schmerz, viel Herausforderung beinhaltet. Weil wir merken, auch in den Beziehungen, wie wir uns selber sehen und wie wir miteinander umgehen, das ist gar nicht so leicht. Wirklich persönlich zu sein, wirklich ruhig zu sein, ganz du selber, ohne Anspannung, ohne nun dem Nächsten irgendwas vorzumachen, ganz so zu sein, wie du bist, ganz in Ruhe. Das ist eine große Gottesgabe, dass ich euch das bezeugen kann, dass das mit meiner Frau langsam wächst. Das ist eine Lebenssache. 34 Jahre. Aber dass wir uns tatsächlich so begegnen können, dass wir uns doch etwas näher kommen. Dass wir uns verstanden fühlen. Also diese Sache ist ganz wichtig. Und ich denke, wir tun uns überhaupt keinen Dienst, wenn wir als Nachfolger Jesu, als diejenigen, die hier jetzt besonders Gemeinschaft haben, wenn wir das überspielen, sozusagen sagen, also das darf eigentlich nicht sein. Ich denke, die Gnade Gottes gibt uns die Gelegenheit, ganz ehrlich zu sein. Die Dinge beim Namen zu nennen, in der Sicherheit, dass Gott mich hält, dass Gott uns hält. Und dass er seine Zwecke und seine Ziele tatsächlich mit uns verfolgt und uns wenigstens ein Stück in diesem Leben herausführt aus dieser Vereinsamung und hineinführt in wirkliche Gemeinschaft. Wir könnten hier viel mehr überlegen und ich empfehle euch einfach wieder, wie gestern, an diesem Punkt mit einem Seelsorger, mit einem Freund, einer Freundin, mit jemandem darüber zu sprechen und da einfach ein lebenslanges Gebet daraus zu machen, aus dieser Vereinsamung langsam herauszuwachsen. Es hat für mich so lange gedauert, dass ich mich einfach akzeptiere und zwar nicht in einem Selbstakzeptieren, sondern dass ich mit dem Wort Gottes übereinstimme. Wenn Gott zu mir sagt, ich liebe dich, dann soll ich nicht zu mir sagen, nee, das kann nicht sein. Also diese vier Punkte ganz kurz. Der eine Punkt, Demut. Wir werden morgen darauf zurückkommen, wenn es um die Frage geht, Mann und Frau. Aber Demut ist, je mehr ich die Nachfolgefrage verfolge, in den Evangelien auch, Demut ist eine Grundhaltung. Es erwächst aus der Tatsache, dass der ewige Schöpfer dieser Welt seinen ewigen Sohn gibt für dich und mich. Wenn solch etwas Großartiges für dich und mich getan wird, was ist dann die natürliche Reaktion? Stolz? Selbstpräsentation? Nein, es ist eine dankbare Haltung, die reagiert und die sagt, hab Dank, Herr, dass du mich trotz meiner Sündhaftigkeit, trotz meiner Götzen, trotz meiner Sucht, trotz meiner Rebellion, trotz meines Stolzes, trotz meines schlimmen Images, das ich da so projiziere, dass du mich da durchliebst. In den USA gibt es ein schwarzes Lied von den Schwarzen. He looks beyond my faults and sees my need. Er schaut jenseits meiner Fehler und sieht meine Bedürfnisse. Also die Demut ist eine ganz natürliche Reaktion auf die Größe Gottes. Je größer dein Gott, je größer die Gnade, die dir entgegenkommt, umso natürlicher. Darauf demütig zu reagieren, das ist also ein Stück Konsequenz der Gegenwart und des Wirken Gottes. Dasselbe gilt für die Aspekte der Geduld und der Liebe. Und besonders das einander ertragen. Was ist denn das anderes, wenn wir uns gegenseitig ertragen sollen? Und das ist auch ein Stück Realismus, dass dieses Ertragen hier im Text ist und nicht gut lieben. Dass dieses Ertragen die Konsequenz der Liebe Gottes in unserem Leben ist. Wenn er uns derartiges entgegenbringt, was soll ich dann anderes dir gegenüber weitergeben? Wenn er mir meine Vergehen vergibt, wenn er so zu mir durchdringt, in dieser Liebe, trotz all dessen, was mich von ihm trennt, was soll dann dir gegenüber anderes geschehen? Und das ist für mich eben eine riesige Herausforderung, diesen Fluss mitzubekommen und da mitzugehen in dieser Berufung und dir gegenüber eben in dieser Art der Geduld, des Mitleidens, des Mitgehens, des Wartens, des Mitbetens. Was tut Gott in deinem Leben? Und wie kann ich deine Stacheln umarmen? Du fühlst dich an wie ein Igel, aber ich soll dich ertragen, ich soll da durch. Ich soll da durchkämpfen zu deinem Herzen. Das heißt, diese Barriere überwinden. Und wir haben natürlich heute überhaupt keine Zeit, zurückzugehen zu Epheser 2. Wir sind ja schon in Kapitel 4 und das ist erst die zweite Morgenandacht hier. Aber in Kapitel 2 geht es ja darum, dass die Ziele Gottes durch diese unheimlich tiefe Spannung und die Spaltung zwischen Juden und Heiden durchdringt. Dass diese Gemeinschaft wieder hergestellt wird. Und wenn diese große Scheidung überwunden wird, in Epheser 2, 11 bis 22, dann auch in unserem persönlichen Leben. Es geht also darum, die Konsequenzen der Gegenwart Jesu in unserem Leben zu erleben. Ich habe das große Vorrecht, jedes Jahr einmal mindestens in der Ukraine, in der Nähe von Kiew, Pastoren in Weiterbildung und Ermutigung auszubilden und war jetzt im März wieder dort, vor einem Monat, und durfte dort auch bei einer Absolvierung die Rede halten. Und dann, wie das so ist unter den Ukrainern, danach gibt es ein gemütliches Zusammensein, wie hier in Deutschland. Das ist eine sehr gute Tradition, Lieder zu singen, Beiträge zu leisten, kurze Reden zu halten. Und dann stand ein jüdischer Rabbi auf. Das war einer meiner Studenten dort. Er sah ganz aus wie ein jüdischer Rabbi, ist aber messianischer Jude. War ein Student von mir in den letzten 5, 6 Jahren. Wir haben uns also langsam kennengelernt. Er ist jetzt ein Pastor einer messianisch-jüdischen Kirche, Gemeinde außerhalb von Kiew. Und dann kam die erschütternde Rede von Sergei. Ja, die Zeit hier war nicht leicht. Erstmal musste ich mit Leuten zusammen sein aus anderen Gemeinden. Das war noch okay. Aber dann kam dieser deutsche Lehrer und das fiel mir unheimlich schwer. Als Juden und als Ukrainer haben wir unheimlich gelitten. Und hier kommt nun dieser Bibellehrer. dazu noch aus USA. Das hat mir unheimlich Schwierigkeiten bereitet. Ich wusste nicht, ob ich da zuhören könnte. Und dann hat er in dieser kurzen Ansprache erzählt, wie Gott in seinem Herzen gewirkt hat. Und genau diese Dinge, die wir gestern und heute jetzt ansprechen, dass es in ihm selber so gewirkt hat, dass er auf mich zukommen konnte, schon vor Jahren, ohne dass ich das wusste, welchen Weg eigentlich zu mir gehen musste. Wir haben uns damals schon umarmt und Kontakt gehalten. Und jetzt bei dieser Absolvierungsfeier Ende März konnten wir uns dann nochmal richtig umarmen, von Herzen. Dieser jüdische, messianische Rabbi und ich. Als Kind eines ganz verheerenden Deutschlands. Das ist die Kraft der Versöhnung. Das ist die Kraft der Demut, der Geduld, der Liebe, die hier Frucht trägt, im Einzelnen und im Kleinen. Dieses Sergej und ich konnten Gott gemeinsam teilen, den dreieinigen Gott. Er lobt Jesus als Herrn, als Gott, als Sohn Gottes. Er freut sich über die Aussagen des Neuen Testamentes, die den ewigen Gott als dreieinigen Gott offenbaren. Wir sind dazu bestimmt, zur Einheit im Heiligen Geist durch Frieden. Gott gemeinsam zu haben in einer Gemeinschaft, einen gemeinsamen Geist, eine gemeinsame Hoffnung, einen gemeinsamen Herrn, einen gemeinsamen Glauben, eine gemeinsame Taufe, einen gemeinsamen Gott, den Vater. Wenn wir das erleben können, dann setzen wir Zeichen. Dann brauchen wir uns nicht mehr zu verstecken angesichts der Weltereignisse in der arabischen Welt momentan. Dann sehen wir, der Arzt hat Medikamente. Unser Arzt hat Medikamente, die in anderen Religionsbüchern fehlen, weil es einer Macht bedarf, einer Kraft, die jenseits unserer eigenen Fähigkeiten liegen. Und so ist dieses Heilswirken Gottes, indem er uns hinführt zu einer demütigen Haltung, zu einer Geduld, ein Ertragen einander, dass wir dadurch schrittweise die kulturellen und persönlichen Barrieren überwinden können. Heute ist ein Tag der Verkündigung. Jesus hat den Toten das Evangelium verkündigt. Es ist vielleicht eigenartig, dass ich jetzt an diesem Moment in dieses Gemeinschaftsziel, diese Berufung aufeinander zuzugehen, genau den Punkt noch mit einbeziehe, dass wir Brücken schlagen sollen zu anderen, zu denen, die nicht zu uns gehören, noch nicht. Ich denke an meinen Freund Ahmed, ein Muslim. Wir haben ihn mit seiner Frau, meine Frau, in Chicago besucht, immer wieder Kontakt gehabt miteinander. Er glaubt nicht an Jesus. Er verteidigt den Islam. Ich war in einer Debatte mit ihm über Islam und Christentum an der Washington University in St. Louis. Aber wir haben uns befreundet. Und nun sieht er aus wie ein Muslim, langer Bart, lange Hosen. Und dann sind wir zu dem Sears Tower gegangen in Chicago, dem großen Wolkenkratzer. Und wir laufen da durch die Kontrolle, Sicherheitskontrolle. Und ein Beamter mit Gewehr steht da. Und ich habe jetzt diesen Freund, Ahmed, und fühle mich plötzlich wie ein Muslim. Nach 9/11 ist das so eine komische Sache, dass ich da jetzt mit einem Muslim auf diesen Wolkenkratzer hochgehe. Aber Gott führt uns dazu, Brücken zu schlagen. Das heißt also, Evangelisation und Gemeinschaft ist gar nicht so weit auseinander. Das Brückenschlagen, Kontakt zu haben mit einer anderen Person, die ganz anders ist, vielleicht an der Gott wirkt. Und hier schon ein Stück Weg gehen, darauf zuzugehen, das ist ein ganz zentraler Punkt hier. Oder die Asylantenfamilie, die meine Frau und ich in Mittersill in Österreich während eines Forschungssemesters 2009 gesehen haben und befreundet haben. Als ich mit dem jungen 16-jährigen Sohn von dieser syrisch-kurdischen Familie sprach, fühlte ich mich plötzlich wie ein 16-jähriger syrischer Kurde in Mittersill, Österreich. Vater arbeitslos, keine Möglichkeiten. Ich habe ihn gefragt, wie behandeln dich die Kinder, die Schüler? Ja, ich bin Außenseiter, ganz toller Junge. Aber die Liebe Gottes, dieser einfache Kontakt, der führt uns hin, Brücken zu schlagen, Wege zu gehen, nämlich kleine Wege zu gehen des großen Weges, den Jesus für uns gegangen ist. Niemand von uns wird je so weit gehen, um jemanden zu erreichen, wie Jesus ging, um uns zu erreichen. Also, die Brücken schlagen, diese Gemeinschaft zu finden. Das heißt, in unserer Berufung, wir fügen uns, oder ich sage es lieber persönlich, ich füge mich nicht in eine von mir gewählte Gemeinschaft derjenigen ein, die ich wähle, sondern ich füge mich ein in eine Zeugengemeinschaft der Nachfolger Jesu. Ich füge mich ein in das, was Gott, wozu Gott mich beruft. Ich suche nicht meinen Karnickelverein oder meinen Fußballverein, sondern ich bin berufen dorthin, wo Gott ist, wo Gott geht. Ich hatte jetzt geplant, noch etwas von meiner Ehe zu erzählen, etwas mehr, aber vielleicht kann ich das verschieben auf morgen, weil ich denke, in einer Ehebeziehung wird das besonders sichtbar, was es heißt, Gemeinschaft zu finden. Und diese Einsamkeit zu überwinden. Aber ich möchte euch damit ermutigen. Lasst euch hineinnehmen in das Wirken Gottes. Dann ist Evangelisation gar nicht so kompliziert. Dann ist Gemeinschaft finden wirklich ein Nachfolgen Jesu. Seid leidensfähig. Haltet die Spannungen aus. Im Miteinander, in der Beziehung zu uns selbst und zu Gott. Und seht, dass Gott eine Gemeinde schafft in dieser Welt, von der du und ich noch gar nicht so viel wissen. Es ist eine wunderbare Gemeinschaft. Und ich freue mich so sehr, dass wir hier ein Stück Gemeinschaft erleben. Ich möchte uns ermutigen, aufgrund dieses Wortes der Berufung hin zu Demut, Geduld, einander in Liebe ertragen und Gott gemeinsam zu haben, zu wachsen und zu entdecken. Und die Kraft zu erleben, dass Gott tatsächlich diese Barrieren überwindet. Aber ich denke, es wäre unfair, wenn ich heute jetzt schon aufhören würde, ohne zu sagen, das ist eine Lebenssache, eine Lebensperspektive. Ich bin so dankbar, dass Gott mir gegenüber so geduldig war und ist. Manches geht mir jetzt erst auf von dieser Grundberufung. Und ich bin so dankbar, dass ich die Chance habe, meinen Söhnen gegenüber, meiner Tochter gegenüber, meiner geduldigen Frau gegenüber, langsam meine Grundberufung wirklich auszuleben.
viel Kraft, viel Ermutigung auf diesem Weg hin von Einsamkeit zu der von Gott geschaffenen Gemeinsamkeit. Zum Schluss noch die Frage, wer hat eigentlich recht gehabt am Anfang? Alle. Natürlich ist es die persönliche Nachfolge Jesu, das persönliche Gebet, das Einsamsein mit Jesus. Aber dann ist es auch diese persönlichere Gemeinschaft mit zwei oder drei, einer Wohngemeinschaft, miteinander zu wachsen. Und dann gibt es wunderbare, ermutigende Modelle von Gemeinde, in der die Gemeinschaft der Heiligen gefeiert wird. Und da können wir uns persönlich vielleicht mehr drüber unterhalten. Es gibt ermutigende Ansätze in verschiedenen Bereichen dieser Welt, sodass wir letztendlich sagen können, alle drei haben einen Platz. Also für diejenigen, die unter Option 1 ihre Hand oben haben, das ist wunderbar, wachse darin. Sehe die anderen zwei Bereiche. Und für die Masse unter uns, die Option 2 erwähnte, ihr habt was ganz Wichtiges im Blick, aber versteht, dass das Gemeindewachstum ein ganz zentraler Punkt ist. Ganz wichtige Sache. Und auch das ganz Persönliche. Und dann unsere dritte kleine Gruppe. Wagt es einmal in der Gemeinschaft mit zwei oder drei, persönlich Kontakt zu haben, persönlicher zu werden. Und vielleicht habt ihr auch schlechte Erfahrungen gemacht mit Gemeinden und Kirchen. Gebt die Hoffnung nicht auf. Gott baut seine Gemeinde. Vielen Dank.